Da habe ich diesen Band bekommen zum, glaube ich, 16. Geburtstag und angefangen, Hölderlin zu lesen, ohne ihn, sage ich mal, 10 Jahre lang zu verstehen. Je älter er wird, je dichter und variantenreicher sein Werk, desto unverständlicher schien er mir. Und es hat schon insgesamt, ja, gute 50 Jahre gedauert, bis ich zu einer Aussage wie hier in diesem Essay Wir und Hölderlin in der Lage war. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe ihn in allen Lebenslagen gelesen, in guten und in schlechten, und war doch erstaunt über die Driftigkeit seines Ausdrucks, die Wahrhaftigkeit und den Mut auch, bis das Scheitern unübersehbar war.
Und wie kam es jetzt zu dem Buch?
Es gab immer wieder in den letzten 10, 12 Jahren Gelegenheiten, lang oder kurz über ihn zu schreiben. Würde aber nie sagen, dass ich ein Experte bin, weil es überhaupt kein Expertentum für Hölderlin gibt. Es kann es nicht geben. Es ist immer abenteuerlich, und wer Lust auf diese Abenteuer hat und das Unabschließbare beim Lesen und Nachdenken über ihn, der ist bei Hölderlin an der richtigen Adresse. Weil der Experte hat eine bestimmte Methode, ein bestimmtes Grundwissen. Bei Hölderlin sind die Wirklichkeiten zu vertrackt, zu schwierig.
Wie lässt du ihn auf dich wirken? Und
bei ihm fällt auf, dass Werk und Leben unglaublich eng ineinander verwachsen sind. Man kommt also nicht drum herum, die Gedichte, die Dramen zu lesen, gleichzeitig aber auch mit seinem schwierigen Dasein in dieser Welt sich auseinanderzusetzen. Wann hat Hölderlin angefangen, sozusagen den Verstand zu verlieren? War er denn wirklich verrückt? Wie radikal war er politisch? Es gibt so viel Uneindeutigkeit. Das ist Abgründige auch. Und ich glaube, für diese Art von Weltoffenheit hat er sich selbst entschieden gehabt. Und man verfehlt ihn, wenn man sich darauf nicht einlässt. Er ist der erste Dichter, der derart weit in innere Welten und in äußere Welten kommt, meistens gar nicht, indem er reist. Hölderlin ist gerade mal nach Frankreich und in die Schweiz gekommen. In seiner Imagination hat er Orte rund um den Erdball erschlossen wie kein anderer Dichter. Er nennt nämlich die Fremde heilig. Es gibt eine heilige Fremde bei ihm. Also es ist nichts, was man verachtet oder kolonisiert, sondern, ja, und es wäre dann rauszufinden, auf sich wirken lässt, damit umgeht, es ersehnt, sich aber auch nicht von ihm auffressen lässt. Das ist sein ganz spezielles Weltverhältnis.
Wie hat er das geschafft, sich das zu imaginieren?
Es gibt natürlich schon einen Sachbezug. Es ist nicht alles nur seine enorme Vorstellungskraft, die er hatte. Aber er hat zum Beispiel unheimlich gern Reiseberichte gelesen. Das weiß man. So intensiv, wie der Mann über Griechenland nachgedacht hat, macht es einen doch eher verwundert, dass er nie dort war, außer im Geist. Und dieses Griechenland war natürlich für ihn eins, das er von der Antike abgeleitet hat. Das war ein hohes Ideal für ihn. Und er war der Meinung, dass all das, was Griechenland mal war, also eine besonders geglückte Form von menschlicher Existenz, wiederbelebbar sei. Der Hölderlin hat ja eher so ein Geschichtsbild gehabt, dass die menschliche Geschichte aus lauter Epochen besteht, die einander gegenüberliegen oder übereinander liegen, wie Zimmer in einem Haus. Und dass man in jedes eintreten kann, wenn man die richtige Sehnsucht mitbringt. Nur deswegen konnte er ja glauben, dass auch das griechische Erbe wieder aktivierbar, zurückzuholen sei. Denn es waltet ein Gott in uns, heißt in diesem einen Gedicht. Und er war aber der Meinung, dass mit einer entsprechenden Einrichtung der menschlichen Gesellschaft diese Ebene sozusagen reaktivierbar ist.
Und auch jeder Zugang dazu haben kann oder auch nur eine auserwählte Klasse.
Ich bin der Meinung, dass Hölderlin keine Bildungsvoraussetzungen kennt für all das. Es war ja, als er zusammenbrach und hier im Turm landete, so gut wie nichts von ihm gedruckt. Ist ja erst wesentlich später erst entstanden. Das wunderschöne Gedicht Der Gang aufs Land zum Beispiel hat von Hölderlin selber nie einen Titel erhalten. Das waren Herausgeber um 45, die das Gedicht Der Gang aufs Land nannten. Bei Hölderlin kommt auch der Rhythmus, die Bewegung aus dem Alltag. Man weiß von ihm, dass er bis ans Ende seines bewussten Lebens, also vor seinem Zusammenbruch, seinen Rhythmus hatte. Wie ein Musiker mit dem Schritt, mit Handbewegungen auch Metrum und Rhythmus hergestellt hat, um dichten zu können.
Warum wurde es damals noch nicht gedruckt?
Man hat seinen Ton abgelehnt, man hat die Art und Weise von der Klassik her, von Schiller und Goethe her. Schiller sollte ihm ja helfen, hat auch manches Gedicht mal in den Horen abgedruckt, aufgenommen, dann wiederum nicht, unerfindlich, unergründlich, und sein Ton wurde immer eigenwilliger und geht je länger, je mehr aus den Konventionen der Zeit sich auszudrücken heraus. Er war des Griechischen mächtig, so gut wie des Deutschen, der Muttersprache, auch Latein, das war alles auf einer Ebene erlernt, war in diesem Bildungssystem im damaligen Württemberg das A und O, Bibel und Antike. Die Liebe zum Griechischen hat natürlich auch mit dem ganzen Griechenfimmel der Deutschen zu tun, bis Hölderlin um 1800 ganz überraschend von den Griechen Abschied nimmt. Ich glaube, dass dieser Geschichtsbegriff mit den verschiedenen Stockwerken und Wohnungen und in einem großen Geschichtsraum abgelöst wurde vom Fortschrittsbegriff, dass man dann dass er und Hegel, diese zwei jungen, genialen Feuerköpfe, auf die Idee kamen, dass die Geschichte eine Art Fortschrittsprozess ist. Plötzlich gab es Verfassungen, plötzlich gab es die Erklärung der Menschenrechte, die Erklärung der Bürgerrechte. Das waren Zeitzeichen. Das konnte nicht irgendwie Zufall sein. Das musste der Wille höherer Mächte sein. Und Hölderlin hat im Unterschied zu Hegel, das beeindruckt mich besonders, das Tragische nicht von der Hand gewiesen. Es gibt nicht für alles Lösungen. Es geht nicht alles gut. Und er nennt den Fortschritt ein Werden im Vergehen. Und musste zur Kenntnis nehmen, dass dieser Fortschritt sozusagen kein Geschenk des Himmels ist. Und dass man eine gute Verfassung haben kann, aber die Wirklichkeit trotzdem grausam ist. Das versucht er ineinander hineinzuschieben und zu bedenken. Das ist auch das Große an Hölderlin, finde ich, dass dieser Schatten eigentlich über allem Menschlichen liegt. Und da kommt auch kein so doofer Optimismus auf, wie bei manchen seiner Zeitgenossen. Der Mann war Theologe, der war der Sohn einer Pfarrerstochter, der hätte Pfarrer werden sollen, der hat sich vom Christentum ziemlich gründlich abgelöst, weil das Christentum für ihn leblos und vertrocknet war. Im griechischen Heidentum, so wie wir es überliefert hatten, es gab ja keine unmittelbare Kenntnis, hat er eine Lebendigkeit gesehen, die Menschen anspricht. Jetzt aber am Ende seiner Griechenzeit, da kommt Christus zurück in dem Gedicht Der Einzige und dann macht er was ganz Seltsames. Christus kommt für ihn auch vom Olymp, ist ein Sohn von Zeus, setzt ihn auf den Olymp und versucht eine Religion zu bauen. Es ist kein Rückgang aufs Christentum, nicht Ritus, nicht Kirche, nicht Theologie, sondern auf diese eine leidensfähige Figur.
Wie war das? Also ich stelle mir das auch schwer vor, das abzulehnen, dann diesen vorbestimmten Weg, diesen Kampf als junger Mann, dass er sich dann auch für das brotlose Kunst dann entschieden
hat. So ist es, ja. Und Dichtertum war noch viel weniger eine Option, wie man heute sagen würde, so viel gefährlicher, freischwebend. Hölderlin hat natürlich schon versucht, einen Brotberuf zu finden. Er hat immer wieder versucht, über Zeitschriftenprojekte und Bewerbungen auf bestimmte Stellen sowas wie einen Brotberuf zu erobern. Das war ein großes Drama, dass es für ihn keine ernsthaften Berufsaussichten gab. Einen Berufsschriftsteller gab es nicht. Meistens hat er bei seiner Mutter geschnarrt. Die Bettelbriefe, ist alles enorm. Sie sagt auch, das wird ihm dann aufs Erbe angerechnet. Und er hat eine Zeit lang, das darf man nicht vergessen, sogenannte Hausmeisterstellen. Also es war kein Hausmeister in dem Sinn, es waren Hauslehrer, Privatlehrer, die bei jungen Adligen mit großen Bildungsaspirationen dann im Haus gewohnt haben und die erzogen haben. Er hatte keinerlei Meriten. Er hat bei Fichte studiert in Jena. Jena war damals die wichtigste Unistadt in Deutschland. Da ist man hingegangen. Und da wurde nicht richtig entschlossen zu einem Brotberuf, so wie er ja auch dann seine Beziehungen, seine Liebesbeziehungen, ich sag's mal etwas zugespitzt, immer auch darauf abgestimmt hat, dass er unabhängig bleibt. Also ganz bedeutend seine Liebesbeziehung zu Suzette Gontard, der Frau eines wohlhabenden Geschäftsmanns in Frankfurt. Klar war aber auch, dass er weder von seiner seelischen Voraussetzung aus, noch von seinen beruflichen Möglichkeiten, genug Geld zu verdienen, sich sowas wie Familie hätte leisten können. Aber Hölderlin hat die Lieblingsfigur des Wanderers gehabt. Eines Menschen, der in einer Gesellschaft, die noch viel starrer war als unsere, unendlich viel unterwegs, weil ihn alles erschüttert hat. Naturvorgänge, die er bis zur Ekstase nachempfinden konnte, genauso wie Freundschaften oder Dinge des Alltagslebens. Das war auch eine Gefährdung. Sein Rad läuft sehr schnell, hat die Charlotte Kalb, die ihm wohlgesonnen war, eine frühere Lebensgefährtin von Friedrich Schiller, gesagt. Man hat gespürt, dass dieser Mann wie ein Getriebener ist, der also soziale Gründe hatte, weil er sich eine Existenz begründen wollte, zum anderen aber auch seiner Mission genügen musste. Er war ein erwählter Dichter. Es war nicht das Dichterbild dieser Zeit. Und viele haben ihn natürlich verlacht dafür. Aber man merkt, was er noch kann. Es war schon ein gebrochener Mensch. Ob er wahnsinnig war, ob er verrückt war, ob er ein Maß von Schmerz erleiden musste, das er nicht ausgehalten hat. Keiner von uns kennt seine Schmerzgrenze genau und was dahinter kommt. Hölderlin dichtet aus der Freude, ausdrücklich, fast hysterisch, beruft er sich immer wieder auf Freude. Und wenn er traurig ist, im Hyperion zum Beispiel, dann sagt er, es ist eine Trauer, die der Freude vorausgeht wie die Nacht dem Tag. Das muss er immer sagen, ist ganz arg wichtig für ihn. Und ich spüre daraus, weil Trauer oft ein Thema ist bei ihm, dass er darunter einen Abgrund kennt. Die Ahnung, dass es eine Trauer gibt, und ich halte es für nicht vollkommen erklärbar, ob Hölderlin jetzt verrückt war. Stand ja lange am Turm, der Hölderlin ist nicht verrückt gewesen. Das kann man freilich behaupten. Man kann natürlich auch das Gegenteil behaupten. Er hat zum Beispiel schon wenige Jahre nach der Einlieferung in die Psychiatrie und dann den Umzug zu Zimmer seinen eigenen Bruder nicht mehr erkannt.
Nochmal zum Buch, zum Abschluss. Jetzt hier Wir und Hölderlin, der Titel. Warum hast du den so gewählt?
Ich dachte, dass dieser sehr wichtige Dichter, mir wichtig und ich denke auch meiner Gegenwart wichtig, direkt auf uns bezogen werden muss und man sich fragen sollte, was er uns zu sagen hat. Er hat immer ein sanftes Verhältnis zur Natur gepredigt, weswegen er ja der Schwierige rund um den Erdball auch rezipiert wurde und in fremden Kulturen, im Buddhismus zum Beispiel, unglaubliche Echos erzeugt hat. Und das ist das Universelle an ihm und auch das Große. Also als Dichter der Menschheitsfamilie, wenn man so will, den man erst erkennt, wenn man ihn aus seinen Herkunftsverhältnissen herauslöst und nicht sagt, aber das Gedicht kommt aus dem Neckartal und da gehört es auch nach. Das ist natürlich viel zu wenig. Oder dass in der Emigration Hölderlins Beschreibung der Welt als eine der Götterferne genau passt, dass Exil sowas wie Götterferne ist.
Wie schaust du auf diese, ja, neuer Hölderlin-Turm neu eröffnet und jede Menge Veranstaltungen auch.
Natürlich. Und so versucht jeder und jede auf ihre Art, ihn zu vergegenwärtigen. Man sieht, dass der Mann, der sich als total Gescheiterten betrachten musste, um 1805 eine Größe ist, der jeder huldigt.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Und dein Buch ist jetzt auch rausgekommen, Wir und Hölderlin im Klöpfer und Narr Verlag.